Sie hören 1820, das abendliche Live-Journal im Kontrafunk. Und wir schauen in den Nahen Osten, wo die Lage seit gestern Abend wieder eskaliert. Erstmals seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe im April hat der Iran wieder Raketen auf Israel gefeuert. Israel reagierte daraufhin mit Angriffen auf iranische Ziele, obwohl US-Präsident Donald Trump dringend von solchen Vergeltungsschlägen abgeraten hat. Er hat davor gewarnt. Begründet hatte der Iran die neuen Angriffe mit israelischen Luftschlägen auf den Libanon. Und das überrascht. Man hatte ja ein erneutes Aufschaukeln unbedingt vermeiden wollen. Darüber spreche ich jetzt mit Pierre Heumann. Er ist unser Korrespondent in Israel. Herr Heumann, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch, Frau Brunos.
Die Lage im Nahen Osten ist fragil, sie ist kritisch. Warum hat Israel ausgerechnet jetzt den Libanon bombardiert?
Sehen Sie, seit Wochen ist der ganze Norden des Landes ist unter Dauerbeschuss der Hisbollah. Da fliegen Drohnen rüber, die Kinder gehen nicht in die Schule, weil die geschlossen sind aus Sicherheitsgründen. Die Familien sind unter traumatischen Ereignissen, da kommen Drohnen und machen die Gegend unsicher. Und gleichzeitig wächst der Druck innenpolitisch auf der Politik, auf Netanyahu, auf der Regierung, etwas dagegen zu unternehmen. Und so hat er offenbar beschlossen, dass er das Hisbollah-Hauptquartier in Beirut, in einem südlichen Vorort von Beirut, angreifen will. Ich glaube, das war nicht ein ernsthafter Versuch, militärisch gegen die Hisbollah vorzugehen, weil letztlich, wie man hört, hat er nicht viel getroffen. Das waren zwei oder drei Räume im Hisbollah-Hauptquartier und es wurden keine Big Shots quasi ausgeschaltet. Das war also mehr ein symbolischer Akt, eben auch innenpolitisch motiviert und um den Bewohnern des Nordens zu zeigen, man tut etwas. Interessant daran ist, dass der Iran das als Angriff auf sich interpretiert hat. Das ist deshalb interessant, weil ja der Angriff nicht dem Iran galt, sondern der Hisbollah. Und die Hisbollah ist eben ein enger Verbündeter oder quasi profitiert von der Unterstützung des Iran, ist ein Stellvertreter des Iran und der Iran, der Teheran, hat diesen Angriff auf die Hisbollah als Angriff auf sich verstanden.
Nun schaut man international eben auch aufgrund dieser Verbindungen mit großer Sorge auf die Entwicklung. Und darauf würde ich gerne noch mal etwas genauer eingehen. Donald Trump hatte sich ja nun wirklich deutlich gegen erneute Angriffe, auch gegen Vergeltungsschläge ausgesprochen. Da gab es sogar ein Telefonat. Warum stellt sich Israels Ministerpräsident Netanyahu dennoch nun so deutlich gegen Trump? Welches Signal will er damit aussenden?
Also wenn ich ganz böse sein will, dann würde ich sagen, er will eben seinen Bürgern, seinen Wählern, will er zeigen, dass er einer ist, der auch dem US-Präsidenten Nein sagen kann. Das ist sehr wichtig, um das zu verstehen. Er hat frühere Wahlkämpfe, hat er sich mit zwei Eigenschaften profiliert. Die eine Eigenschaft war, ich bin Mr. Security, also bei mir wird nichts passieren, sicherheitsmäßig. Und das zweite Argument war eben, ich bin stark genug, um einem US-Präsidenten Nein sagen zu können. Und diese beiden Dinge muss man verstehen, um ihn zu verstehen, wie er jetzt reagiert. Man kann das gutheißen oder man kann das nicht gutheißen, aber er steht quasi unter Zugzwang, um zu beweisen, dass er eben Herr im Haus ist. Und das ist umso wichtiger, als Trump mehrmals gesagt hat, der Bibi muss halt schon das machen, was ich ihm auftrage, was ich ihm sage. Und dazu gehört eben auch, dass er sich ruhig verhält. Und dieses Ruhigverhalten, das war für Netanyahu angesichts der Lage im Norden des Landes nicht mehr akzeptabel.
Aber wie kommt das in der israelischen Bevölkerung an? Wie ist die Stimmung da gegenüber Netanyahu, aber auch gegenüber Trump?
Also gegenüber Netanyahu ist sie eigentlich negativ. Das ist einer der Gründe wahrscheinlich, warum er jetzt zu militärischen Mitteln gegriffen hat. Wieso ist sie negativ? Weil eben eine Mehrheit der Bevölkerung ihm vorwirft, dass er zu wenig unternimmt, dass er sich zu viel gefallen lässt von der Hisbollah. Das ist für ihn einige Monate vor den Wahlen ist das ein schlechtes Vorzeichen und deshalb will er jetzt eben beweisen, dass er eben doch der starke Mann ist, der dem US-Präsidenten Nein sagen kann.
Glauben Sie denn, dass Trump überhaupt noch auf Netanyahu einwirken kann? sollte?
Es ist eine Art Männerfreundschaft zwischen Netanyahu und Trump. Und die hat jetzt eine Krise. Vor wenigen Stunden haben die beiden offenbar wieder miteinander telefoniert. Man weiß nicht, was der Inhalt des Gesprächs war. Bei einem früheren Telefonat war das Klima sehr unhöflich, sagen wir jetzt mal. Da hat der Trump dem Netanyahu Vorwürfe gemacht. Was machst du? Bist du wahnsinnig? So in diesem Sinn. Was er jetzt gesagt hat, weiß ich nicht. Wird man vielleicht in ein paar Stunden wissen. Ich glaube, die beiden sind irgendwie aufeinander angewiesen. Der Netanyahu aus militärischen Gründen, aus diplomatischen Gründen. Und Trump braucht den Netanyahu eben auch als Verbündeter im Nahen Osten. Das ist eine Region, die sehr anfällig ist für Krisen.
Und die Lage ist ja deshalb auch so kritisch, weil auch andere Parteien, wie zum Beispiel die Houthi im Jemen oder irakische Milizen in den Konflikt eingreifen könnten oder es sogar schon getan haben. Die Houthi im Jemen beanspruchen ja einen Angriff, so mein aktueller Stand, auf Israel für sich. Wie schätzen Sie die Lage ein? Wie wird das jetzt da weitergehen?
Das ist im Moment schwierig zu sagen. Die Houthis haben in der Tat um 6 Uhr angegriffen und haben uns alle hier geweckt. Das war sehr unfreundlich, ein bisschen früh, würde ich sagen. Aber im Prinzip war das nicht unbedingt zu erwarten, weil beim letzten Schlagabtausch zwischen Teheran und Jerusalem haben sie sich still verhalten, wenigstens meistens. Das war eine Unterstützung für die Hisbollah, natürlich. Deshalb haben sie eingegriffen. Für Israel ist das eine ungemütliche Situation, weil sich neben Teheran und dem Libanon oder der Hisbollah im Libanon eine dritte Front auftut. Die irakischen Schiiten haben bisher meines Wissens noch nicht eingegriffen und nicht angegriffen, könnte aber passieren.
Sie drohen damit und Sie sagen das gerade so cool, so lässig. Boah, die haben leider ein bisschen früh angegriffen, das war jetzt unfreundlich. Aber Sie sind in Israel und ich möchte von Ihnen wissen, wie wirkt sich denn die neue Eskalation auch konkret auf das Leben, auf den Alltag der Menschen aus?
Also erstens gibt es keine Schulen heute und morgen, vielleicht auch übermorgen, aber das weiß man noch nicht. Einfach, weil man das nicht riskieren will, dass eine Rakete in einem vollen Klassenzimmer einschlägt. Das ist das eine. Das bedeutet auch, dass viele Eltern zu Hause bleiben müssen, weil man die Kinder nicht alleine zu Hause lassen kann. Das bedeutet, dass weniger Straßenverkehr ist. Die Geschäfte und alles ist eigentlich normal, aber größere Veranstaltungen werden in der Regel abgesagt, also Konzerte zum Beispiel, die im Offenen sind. Das sind alles Dinge, die man merkt. Man ist natürlich gespannt, man schaut immer. Also heute Morgen bin ich an ein Treffen gefahren mit dem Auto und da habe ich mich ertappt, wie ich ständig suche herauszufinden, wo ich mich jetzt im Fall der Fälle, wo ich jetzt da mich hinlegen könnte. Das muss man, wenn eine Rakete, ein Alarm kommt während der Autofahrt, dann muss man das Auto abstellen und dann herausgehen und auf Distanz zum Auto gehen und auf dem Boden liegen und die Hände über den Kopf legen. So dass man, wenn der Kopf geschützt ist, wenn ein Splitter vorbeifliegt.
Warum ausgerechnet aus dem Auto aussteigen? Ich stelle mir das ja unfassbar angespannt vor, die Situation.
Das ist es eigentlich, ja. Warum aus dem Auto aussteigen? Weil der Benzintank in der Regel voll ist oder halb voll und das könnte eine Explosion verursachen. Also man muss sich vom Auto entfernen. Ob das viel bringt oder weiß ich nicht, das ist sehr unangenehm. Ist das beim vorletzten Krieg, ist mir das so gegangen, da muss ich aussteigen ganz schnell und mich auf den Boden legen und dann kann man auch nicht nach oben schauen, um zu sehen, ob jetzt eine Rakete kommt oder nicht. Man muss sich auf das Gehör verlassen und das geht dann so schnell, dass man nicht reagieren kann. Also das sind alles Dinge, wenn man draußen ist, sollte man sich in der Nähe eines Schutzraumes aufhalten, damit man im Fall der Fälle eben Schutz suchen kann. Aber die Cafés sind voll, also die Leute sind sich das ja auch ein bisschen gewohnt, dass man da beschossen wird. Und das ist quasi, also Alltag ist es nicht, aber es ist eine Routine, die sich ein bisschen eingespielt hat. Wie gesagt, die Geschäfte sind offen. Ich habe nicht gesehen, dass da Hamsterkäufe stattfinden. Beim vorletzten Mal haben die Leute Wasser gehamstert, also 1,5 Liter Flaschen und wie in der Corona-Zeit auch Toilettenpapier. Keine Ahnung, warum das so beliebt ist in Krisenzeiten. Aber das ist also dieses Mal nicht der Fall. Ich glaube, man nimmt es ein bisschen lockerer. Vielleicht auch deshalb, weil man irgendwie der Meinung ist, das wird nicht lange dauern.
Glauben Sie das auch? Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, um die Konfliktparteien wieder an den Verhandlungstisch zu bekommen? Oder ist das im Moment gar nicht abzusehen?
Also, wer verhandelt, sind ja die Amerikaner mit den Iranern. Und das ist ein Punkt, der den Israelis überhaupt nicht passt, weil sie sind bei diesen Verhandlungen nicht dabei. Das heißt, die Amerikaner sprechen mit den Iranern über ein Thema, das für Israel sicherheitspolitisch von extremer Bedeutung ist, von extremer Wichtigkeit. Und die Israelis haben die Befürchtung, also wenn ich sage die Israelis, eigentlich, ich meine jetzt die Regierung, hat die Befürchtung, dass Trump einen Deal macht mit den Iranern, der nicht den israelischen Interessen entspricht. Sprich, ein sehr vages Atomabkommen zum Beispiel, das den Iranern ermöglicht, weiterhin sich Atombomben zu beschaffen oder an Atombomben zu arbeiten, dass eben das Raketenprogramm nicht tangiert wird im Deal und dass die Iraner am Schluss sehr viel Geld bekommen von den Amerikanern, quasi als Wiederaufbauhilfe. Das ist das, was die Iraner fordern. Also das sind alles Dinge, die den Israelis oder der Regierung überhaupt nicht passen. Oder dass denen sogar, ich würde sagen, unheimlich, dass der Trump mit den Revolutionsgarden letztlich verhandelt über ein Thema, das die Sicherheitsinteressen der Israelis sehr stark berührt, ohne dass sie ein Wort dazu zu sagen haben. Mehr als das, ohne dass sie informiert werden, wenigstens offiziell nicht, worüber gesprochen wird.
Die Lage im Nahen Osten ist erneut eskaliert. Unser Korrespondent in Israel, Pierre Heumann, über die Auslöser und über die möglichen Folgen. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung, für Ihre Schilderung und passen Sie auf sich auf.
Tue ich ja. Schönen Abend.